WDR 5. Neugier genügt.
Goa. Das klingt nach palmengesäumten Stränden, nach Lässigkeit und Lebenslust. Am Strand von Kalangut trifft sich die Jugend der Welt. Software-Ingenieure aus Delhi und Mumbai, breitschultrige Rabauken aus Russland und der Ukraine, amerikanische und israelische Abenteurer, Amüsierlustige aus vielen Ländern Europas. Mit einer Flasche kühlen Biers in der Hand genießt man den Sonnenuntergang über dem weiten Meer, wagt den Flirt mit einer Bikini-Schönheit, sucht nach einem passenden Strandlokal, um mit gebratenem Fisch den Hunger zu stillen. Goa beglückt Jahr für Jahr rund 5 Millionen Touristen. Doch nur wenige lernen diesen winzigen Fleck Indien wirklich kennen. Goa hat nämlich weit mehr zu bieten als sonnengebadete Strände. Wer nicht mit dem Charterflug kommt, für den beginnt Goa im dichten Regenwald. Hier sind Tiger und Leoparden, Elefanten und Papageien zu Hause. Irgendwo, mitten im endlos scheinenden Grün, überquert man die Grenze vom Nachbarstaat Maharashtra und gerät auf eine kurvige, abschüssige, von zahlreichen Schlaglöchern zerfurchte Landstraße. Am Straßenrand warten Rhesusaffen auf kuriose Reisende, die ihnen aus dem Auto ab und zu eine Banane oder einen Keks zuwerfen. Wenn die Hügel flacher werden, tauchen die ersten Dörfer auf, umgeben von saftig grünen Reisfeldern und Kokospalmen. Kleine Bäche wachsen zu majestätischen Flüssen heran. Dann die Ruinen der alten Hauptstadt und schließlich das unendliche Blau des Meeres.
Goa ist eigentlich nicht richtig Indien, sondern irgendwo dazwischen. Durch die lange portugiesische Geschichte, die Goa mit dem Westen verbindet. Was für uns wunderschön ist, ist zum einen, dass die Menschen hier recht laid back sind, also entspannt. Und solange man seinen Kopf nicht zu weit rausstreckt, kann man leben, wie man möchte.
Katharina Kakar ist Buchautorin und bildende Künstlerin. Seit 13 Jahren lebt sie mit ihrem indischen Ehemann in einem Dorf im südlichen Goa. Was sie hier besonders reizt, ist die Synthese indischer und portugiesischer Lebensart. Nahezu 500 Jahre lang herrschten die Portugiesen über Teile des heutigen Goa und drückten dem grünen Paradies an der indischen Westküste ihren Stempel auf. Obwohl die Kolonialherren vor mehr als 50 Jahren vertrieben wurden, sind sie bis heute allgegenwärtig. Weißgetünchte Kirchen recken ihre Türme aus dem Meer von Kokospalmen. Portugiesische Musik, Malerei und Theatertradition inspirieren die Goaner zu originellen künstlerischen Leistungen. Im Alltag ergänzen sich portugiesische Gelassenheit und indische Toleranz. Christliche Ethik beflügelt indisches Mitgefühl. Diese in Indien einzigartige Kultursynthese ist in erster Linie dafür verantwortlich, dass diese kleine Enklave an Indiens Westküste Besucher aus dem In- und Ausland anlockt und damit auch den Wohlstand der Goaner mehrt. Am leichtesten fällt der Zugang zur einheimischen Lebensart über die einzigartige Küche der Goaner. Denn Liebe geht bekanntlich durch den Magen.
So, we'll wash the meat first and put for boiling. Okay? Yeah.
Zunächst waschen wir das Fleisch und kochen es in Wasser, dem wir einen Esslöffel Essig zugeben. Und auch ein wenig Ingwer, Knoblauchpaste und Salz. Lassen es dann abkühlen und schneiden es in kleine Würfel. Die Würfel werden zusammen mit der geschnetzelten Leber in der Pfanne angebraten. Und dann geben wir die Gewürze dazu, die wir zuvor zu einer feinen Paste vermahlen haben. Chilis, schwarzer Pfeffer, Kreuzkümmel, noch ein wenig Ingwer und Knoblauch, Gelbwurzpulver, ein paar Nelken und etwas Zimt. Das ist alles.
Nettie Rodericks zeigt, wie man das Nationalgericht Sopotel zubereitet. Einen sauer-scharfen Fleischtopf mit dunkelroter Soße. In Indien ist Schweinefleisch eigentlich tabu. Die meisten Hindus sind Vegetarier. Moslems ist der Genuss von Schweinefleisch durch die Religion verboten. Aber in Goa machten die Portugiesen das Schwein zur begehrten Speise. Auch der häufige Einsatz von Weinessig geht auf ihren Einfluss zurück. Essig half den Seefahrern aus Europa, ihre Essensvorräte haltbar zu machen. gepaart mit indischen Gewürzen, mit dem Gebrauch von rohen, sauren Mangos und sahniger Kokosmilch, entwickelte sich daraus eine auf der Welt einzigartige Kochkunst.
Zu Hause koche ich fast alles in Tontöpfen. Reis, Fischcurry, Sorbotel, alles in Tontöpfen auf offenem Feuer. Die Gewürze mahle ich auf einem flachen Stein. Früher waren die Frauen den ganzen Tag zu Hause und hatten für diese Art der Zubereitung genug Zeit. Heute jedoch sind viele berufstätig und bedienen sich der Hilfe von Küchenmaschinen.
Vor dem Kochen führt Nettie ihre Gäste auf einen lokalen Fischmarkt, denn sie will auch das berühmte Goa-Fischcurry zubereiten. Eine in ganz Indien beliebte Spezialität. Unter einem ausladenden Wellblechdach direkt an einer Flussmündung sitzen etwa 100 Marktfrauen vor Körben voller Muscheln, Krebse, Krabben, großer und kleiner Fische. Der ganze Reichtum des Meeres breitet sich hier aus. Fischer vertauen ihre Boote am nahen Pier und tragen ihren Fang körbeweise direkt zum Markt. Die Ware wird mit eisernen Balkenwagen und traditionellen Gewichten abgewogen. Um den Preis wird leidenschaftlich gefeilscht. So ähnlich muss es auch zugegangen sein, als im 16. Jahrhundert die ersten portugiesischen Seefahrer hier landeten und versuchten, mit den Einheimischen ins Geschäft zu kommen. Aus ihren südamerikanischen Kolonien brachten sie unter anderem Chili-Pfeffer mit. Heute ein essentieller Bestandteil der asiatischen Küche. Indien ist weltführender Produzent und Verbraucher der scharfen Schoten. Gewürze wie schwarzer Pfeffer, Ingwer, Kardamom und Zimt waren es auch, die die Europäer an die indische Küste lockten. In jener Zeit wurden Pfefferkörner 1:1 mit Gold aufgewogen. Die Portugiesen wollten den lukrativen Handel, der bislang von arabischen Seefahrern monopolisiert war, an sich reißen. Doch während die Araber sich damit begnügten, mit indischen Händlern ins Geschäft zu kommen, trachteten die Portugiesen danach, feste Stützpunkte zu errichten und die einheimische Bevölkerung zu ihrem Glauben zu bekehren. Die Europäer wollten Indien kolonisieren.
There were already existing kings here. Die Herrscher von Goa gaben ihr Land natürlich nicht freiwillig her. Die Portugiesen mussten es gewaltsam erobern. Der Feldherr Alfonso de Albuquerque begann im Jahr 1510 mit der Landnahme. Aber es dauerte mehr als 150 Jahre, bis ein kleines Reich von der Ausdehnung wie das heutige Goa gesichert war. Die Portugiesen waren ständig in kriegerische Auseinandersetzungen mit umliegenden Fürstentümern, wie denen der Marathas und der Mogulen, verwickelt. Dabei ging es auch und vor allem darum, wer die Handelsrouten übers Meer kontrollieren konnte.
Pater Savio Abreu beschäftigt sich seit langem wissenschaftlich mit der Kolonialgeschichte Goas. Sein Institut nahe der Hauptstadt Panjim wird von Jesuiten getragen. Der portugiesische Name ordnet ihn der alten Elite zu. Er ist fest davon überzeugt, dass die Portugiesen Goa bereichert haben, auch wenn es dabei nicht immer friedlich zuging.
Die Portugiesen sahen sich in Europa seit geraumer Zeit mit Moslems konfrontiert. Daher bekämpften sie auch hier in erster Linie die islamischen Reiche. General Albuquerque massakrierte alle muslimischen Männer und versuchte, die Frauen mit seinen Soldaten zu verheiraten. Auf diese Weise wollte er auch Nachwuchs für sein Heer schaffen, denn Portugal war auch damals ein kleines Land. Die Moslemfrauen wurden natürlich alle zum Christentum konvertiert. Ihre Kinder waren dann automatisch Christen.
Am südlichen Ufer des Mandovi, dem wichtigsten Fluss von Goa, erheben sich mächtige Kathedralen, die sich um einen zentralen Platz gruppieren. Wie Pater Abreu berichtet, trachteten diverse katholische Orden danach, den Heiligen Vater in Rom mit imposanten Kirchenbauten zu beeindrucken und so den Erfolg ihrer Mission in Goa zu demonstrieren. Die Sé-Kathedrale ist bis heute eines der größten christlichen Gotteshäuser in Asien. Sie beherbergt 7 Altäre.
Direkt gegenüber, auf der anderen Seite des Hauptplatzes, steht die Basilika Bom Jesus, guter Jesus auf Portugiesisch. Sie trägt den Titel Basilika, weil sie die sterblichen Überreste des Schutzheiligen von Goa, Francis Xavier, birgt. Der Jesuitenpater kam 1542 nach Goa, starb aber schon 1552 auf dem Weg nach China. Sein Leichnam wurde 1554 aus Malakka hierher gebracht. Jedes Jahr wird des Todestages am 3. Dezember gedacht. Dann versammeln sich hier 150 bis 200.000 Gläubige.
Nicht weit von der Basilika Bon Jesus, der Ruhestätte des Missionars Francis Xavier, steht eine unscheinbare steinerne Säule mitten auf einer vielbefahrenen Straßenkreuzung. Sie erinnert an das schwärzeste Kapitel der Geschichte Goas, die Inquisition. Schon im Jahr 1545 bat Francis Xavier in einem Brief an König João von Portugal, die berüchtigten Glaubenstribunale in Goa einzuführen. Zwar konnte er selbst es nicht mehr erleben, aber während der folgenden 250 Jahre wurden Hunderte von Goanern lebendig verbrannt oder zu Tode gefoltert. Zahlreiche Hindu-Tempel dem Erdboden gleichgemacht, zigtausende Katholiken, meist solche, die vom Islam oder Hinduismus konvertiert waren, der Glaubensabweichung angeklagt. Im Volksmund heißt die Steinsäule daher Hatkatro Kaambo, die Säule des Händeabschlagens. Radikale Hindus fordern, sie zum Nationaldenkmal zu erklären. Aber der Jesuitenpater Servio Abreu meint, die Inquisition sei heute mehr oder weniger vergessen.
Nichtsdestotrotz hat das Christentum heute großen Einfluss in Goa. Überall sieht man Kirchen. Zwar ist die Mehrheit der Bevölkerung, rund 66%, Hindus. Christen machen nur 25% aus. Aber auch die Hindus unterliegen in gewisser Weise dem christlichen Einfluss. Das Kastensystem ist hier weit weniger ausgeprägt als im übrigen Indien. Die Zahl der sogenannten Unberührbaren ist sehr gering, liegt nur bei 0,5%. Christliche Werte wie soziale Gleichstellung, Disziplin, humanitäre Bildung haben die gesamte Gesellschaft Goas durchdrungen.
In der historischen Altstadt von Panjim ist die Radioansagerin Tina Costa zu Hause. Panjim ist auch heute noch die Hauptstadt des kleinen Bundesstaates Goa. Hier sind viele Häuser noch im portugiesischen Stil erbaut, mit stuckverzierten, knallbunt gestrichenen Fassaden. Tina verbringt den Abend gerne in einer holzgetäfelten Bar, in der häufig Lieder in der einheimischen Sprache Konkani gespielt werden. Das etwas altmodische Ambiente passt zum Gesprächsthema.
In fact, the music streams through the blood of every Goan.
Uns Goanern liegt die Musik im Blut. Und der Same dafür wird in ganz jungen Jahren gelegt, in der Familie und in der Schule. Sie finden hier Sänger, Musiker ohne Ende. Und einige sind sogar international berühmt geworden.
Tina ist eine typische Vertreterin der christlichen Oberschicht, trägt teure Kleider und viel Schminke. Ihr Vater war zu seiner Zeit einer der beliebtesten Radiojockeys. Beim staatlichen Sender All India Radio ist sie in seine Fußstapfen getreten. Einmal pro Woche gestaltet sie eine Programmstunde, in der hauptsächlich portugiesischsprachige Lieder ausgestrahlt werden.
Unsere Musik ist stark von portugiesischen Einflüssen geprägt. Wir haben etwa den Mando, ein langsames, melancholisches Liebeslied portugiesischer Tradition. Und dann ist da Dulpol, ein lustiges, schnelles Lied.
Auffällig ist, dass die Musiker in Goa gerne westliche Instrumente spielen. Gitarre und Mandoline anstatt Sitar. Piano und Trompete statt des indischen Harmoniums. Stolz texten sie in der Sprache Konkani, die nur an der Westküste Indiens gesprochen wird. In der Frühzeit der Bollywood-Filmindustrie übten sie großen Einfluss auf die Filmmusik aus, meint Tina Costa.
Früher gab es hier sehr wenige gute Auftrittschancen für Musiker. Daher gingen die meisten nach Bombay, um dort ihr Glück zu suchen. Viele Musiker fanden Beschäftigung in der Bollywood-Filmindustrie, wo sie nicht nur musizierten, sondern auch die Filmmusik arrangierten. Diese Musiker arbeiteten eng mit bekannten Filmproduzenten zusammen und hatten Anteil an deren Erfolg. Aber die meisten wurden kaum bekannt und schnell vergessen. Erst jetzt beginnt man sich ihrer zu erinnern und würdigt ihre Leistungen. Sie haben Goa schließlich zu Ruhm verholfen.
Viele Musiker erzählen in ihren Liedern auch, wie Wein und Schnaps ihre Leidenschaft beflügelt. Im Gegensatz zum restlichen Indien pflegen die Goaner einen relativ unkomplizierten Umgang mit alkoholischen Getränken. Viele Landbewohner destillieren zu Hause ihren eigenen Schnaps aus Kokosnüssen oder den Früchten der Cashewnuss, den sie Fenny nennen. Wer sich davon ein Bild machen will, muss allerdings tief in die innere Bergwelt eindringen und eine unter Umständen beschwerliche Suche auf sich nehmen. Nach mehr als 2 Stunden erreicht das Taxi bewaldete Hügel. Menschliche Siedlungen werden immer rarer. Ein 1000 Mal hält Sydney vor Alkoholläden an, um sich nach einer Destille zu erkundigen. Schließlich macht er an einem Bauernhaus halt, vor dem 2 Wasserbüffel angepflockt stehen. Der Bauer Prakash Gawas begrüßt seine Besucher per Handschlag und führt sie zu einem Unterstand hinter seinem Hof. Auf einem Holzfeuer steht ein großer, dickbauchiger Kupferkessel, aus dem ein dünnes Kupferrohr in ein Wasserbecken führt. Es riecht nach gärender Süße, vermischt mit beißendem Rauch. Prakash Gawas erläutert seine Kunst.
Wir kaufen Cashewfrüchte von einer Plantage und lagern sie hier in einem großen Haufen. Nach einer Weile beginnen sie zu gären. Dann zerquetschen wir die Früchte in einem Behälter und sammeln den austretenden Saft in einem Fass. Dort setzt sich der Gärungsprozess fort.
Cashewnüsse wachsen außerhalb der Frucht. Während die nierenförmigen Nüsse auf dem Markt hohe Preise erzielen, sind die bitteren Früchte praktisch unverkäuflich. Übrigens, auch die Cashew hat Goa den Portugiesen zu verdanken, denn die führten die Bäume aus Brasilien ein.
Nachdem der Saft 2 Tage lang gegärt hat, wird er in diesen Kupferkessel gefüllt. Der wird nur zur Hälfte gefüllt und dann über einem Holzfeuer erhitzt. Dadurch verdampft der Alkohol und strömt durch dieses dünne Rohr in ein Wasserbad. Dort ist das Rohr zu einer Spirale geformt. Der Dampf kühlt ab und wird zur Flüssigkeit. Dieser erste Extrakt heißt Urak.
Prakash greift nach einem eisernen Schürhaken und stochert im Feuer. Funken fliegen. Aus dem Kessel ist ein Blubbern zu vernehmen. Das Schwierigste an dieser Arbeit sei, das Feuer auf genau der richtigen Temperatur zu halten, meint der Bauer.
Der Urak wird dann noch einmal in den Kupferkessel gefüllt und mit gegärtem Saft verdünnt. Die 2. Destillation ergibt dann den richtigen Fenny mit deutlich erhöhtem Alkoholgehalt. Der fertige Schnaps ist klar wie Wasser.
An einem guten Tag könne er 6 Gallonen, etwa 24 Liter, reinen Fenny produzieren. Der Händler im nächsten Dorf, der den Schnaps meist vorbestellt, zahle ihm 2500 Rupien pro Gallone. So kommt Prakash Gawas auf einen Tagesverdienst von rund 15.000 Rupien, umgerechnet etwa 200 Euro. Nicht schlecht für einen indischen Bauern. Doch das Schnapsbrennen sei für ihn nur ein Nebenverdienst, versichert Gawas. Seine Familie unterhalte er vor allem mit dem Anbau von Süßkartoffeln und Gemüse. Immerhin könne er es sich leisten, seine 2 Kinder zur Schule zu schicken. Auf dem Rückweg noch ein Besuch bei der deutschen Autorin und Künstlerin Katharina Kakre. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem bekannten Psychoanalytiker Sudhir Kakre, bewohnt sie eine prächtige Villa im Dorf Benaulim, 1 Autostunde südlich der Hauptstadt Panjim. Das Ehepaar ist Teil einer wachsenden Gemeinde von zivilisationskritischen Kreativen, die in Goa eine neue Heimat finden. Zu ihnen zählt der weltbekannte Schriftsteller Amitav Ghosh, der indische Modezar Wendell Rodrigues und der deutsche Musiker Prem Joshua. Wie Katharina Kakar schätzen sie die üppige tropische Natur, den Touch südeuropäischer Kultur und die lässige Lebensart der Einheimischen.
Das finde ich eigentlich ganz sympathisch, dass nicht alles nur darauf fixiert ist, ums Geld herum, sondern die Leute machen ihre Arbeit dann, wenn es ihnen passt. Das andere ist, dass das Klima das auch erzwingt. Also hier machen die Läden von 1 bis 4 dicht. Da läuft gar nichts. Die Leute machen Siesta, weil die hohe Luftfeuchtigkeit und das Klima einfach auch erzwingen, dass man sich ein Stück weit langsamer bewegt und die Dinge etwas ruhiger angeht.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.